Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet am Donnerstag, dem 5. September 2024. In meiner heutigen Morgenaufzeichnung für die schweizerische Sendung von Weltwoche Daily habe ich angefangen mit einem kleinen Exkurs zu China. Dieser kleine Exkurs hat sich dann allerdings zu einem etwas längeren Exkurs ausgewachsen und so habe ich mich entschieden, den auszukoppeln und als Sondersendung Ihnen aber nicht vorzuenthalten, weil mir doch spontan, glaube ich, ein paar Überlegungen gelungen sind, die zum Ausdruck bringen, wie ich dieses faszinierende, komplexe und uns in vielerlei Hinsicht so fremde Land sehe, wie ich es beurteile. Und ich danke vor diesem Hintergrund auch vielen, einigen von Ihnen, die mich in letzter Zeit mit Zuschriften da auch immer wieder inspiriert haben, jene oder diese Aspekte nicht auszulassen. Es gab auch ein paar wohlwollend skeptische Beurteilungen, die mir eine etwas naive Sicht vorwarfen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin da von einer Leidenschaftlichkeit gepackt und einer Begeisterung, allerdings würde ich sagen, einer qualifizierten Begeisterung. Und ich versuche Ihnen hier immer auch ehrlich Rechenschaft darüber abzulegen und ehrlich zum Ausdruck zu bringen, wie ich etwas empfinde, wie ich etwas sehe. Diese Empfindungen können natürlich falsch sein, aber ich stelle immer wieder ab auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl und versuche nicht immer alles schon sozusagen durch die Kläranlage auch der möglichen Einwände laufen zu lassen, sondern gewissermaßen phänomenologisch zuerst einmal in mich hineinzuhorchen, um herauszufinden, wie etwas bei mir ankommt, um es dann eben hoffentlich möglichst präzise auszudrücken, damit es dann auch bei Ihnen ankommt oder eben auch eine Reaktion auslöst, die dann mir wieder hilft, etwas differenzierter und genauer dem nachzugehen, meine Einschätzungen da immer präziser und umfassender zu gestalten. Ungeachtet all dessen, diese Auskoppelung, ich möchte sie Ihnen im Folgenden kurz vorspielen, etwa 14 Minuten, mein ursprünglich für Weltwoche Daily Schweiz geplanter Einstieg, etwas lang geraten, aber hier als Sondersendung genau passend, keine Sekunde zu lang. Vielen herzlichen Dank, bin gespannt auf Ihr Echo, was Sie da von meinem China-Bild halten, wo liege ich daneben, wo stehe ich neben den Schuhen? Bin sehr dankbar, wenn sich, wir haben viele China-Sachverständigen, China-Kenner, ich habe auch Zuschriften von Unternehmern bekommen, die in China große Firmen betrieben haben, wenn Sie sich melden, ganz herzlichen Dank. China ist für mich, um es zusammenzufassen, für Europa, für die Schweiz, für Deutschland eine Chance, natürlich auch eine Herausforderung und anstatt sich auf die Differenzen zu konzentrieren, sich sozusagen bei den Unterschieden zu verbeißen, glaube ich, wäre es wichtig und ratsam, gerade angesichts auch der sehr negativen, fast etwas propagandistisch anmutenden Berichterstattung über China bei uns, dass wir uns auch offen halten für das Verbindende und für das, was wir gemeinsam machen können, damit es allen am Schluss besser geht. Meine Einschätzungen zu China. China ist interessant, meine Damen und Herren, und ich danke Ihnen, einigen unter Ihnen, dass Sie mir da auch mit wohlwollender Skepsis zur Seite stehen, mahnend, ich möge doch bitte auch am Boden bleiben. Mir ist natürlich bewusst, es gibt unter Ihnen große China-Kenner, Leute, die schon oft in China waren, die ein viel differenzierteres und tieferes Bild dieses Landes haben als ich. Aber vielleicht ergeht es mir eben so mit meiner qualifizierten Begeisterung wie noch so manchem aus Europa, aus der Schweiz, der zum ersten Mal die Gelegenheit hat, einen Augenschein vorzunehmen in diesem gewaltigen Land mit einer unglaublichen Geschichte, mit einer Geschichte von Tausenden von Jahren, von 3.500 Jahren, je nachdem, wo Sie da ansetzen wollen, und eine Geschichte, die ähnlich wie die schweizerische Geschichte von wundersamen Kontinuitäten durchzogen ist. Und ich lese gerade das Buch, und das habe ich eben nun intensiv tun können auf diesem ja etwa 13-stündigen Flug zurück aus Shanghai. Lese das Buch von Michael Wood. Das ist ein britischer Journalist und Historiker, der ein wirklich exzellentes Geschichtswerk über China geschrieben hat, nachdem er eine Fernsehdokumentation, die übrigens auch in China sehr gut angekommen ist, damals vorgelegt hat. Nun also sein Buch aus dem Jahr 2020, ein mit Wohlwollen, mit großem Interesse geschriebenen Buch, mit großem Herzen geschriebenen Buch, aber eben auch mit wachen Augen geschriebenen Buch, mit kritischen Tönen, kritischen Bemerkungen auch zur heutigen Regierung. Und das große Dilemma, das er schildert und das natürlich auch dem Schweizer Zaungast da sofort gewissermaßen ins Auge springt, für China heute, ist natürlich die Spannung zwischen dem Einparteienstaat, könnte man sagen, zwischen dieser kommunistischen Regierung. Allerdings frage ich mich, wie viel Kommunismus denn tatsächlich noch in dieser Regierung drinsteckt. Also das, was ich in Shanghai gesehen habe, allein an der architektonischen Skyline, das hat jetzt mit Kommunismus überhaupt nichts zu tun. Es ist völlig unmöglich, in einem kommunistischen System so eine Entwicklung zu entfesseln. Aber eben, Sie haben auf der einen Seite das Erbe des Kommunismus, des Einparteienstaats, der Diktatur des großen Vorsitzenden Mao, und auf der anderen Seite haben Sie natürlich diese unglaublich dynamische Marktwirtschaft. Und wie bringt man das Ganze zusammen? Und ich habe ja ein sehr positives Bild von China. Das heißt nicht, dass ich behaupten würde, dass China und die Schweiz mehr oder weniger die gleichen Länder sind. Das nicht. Aber ich glaube, man muss, bevor man verurteilt, sich auch etwas in die Strukturen, in die Erfahrungen, in die Geschichte dieses Landes vertiefen. Und das, was ich mitbekommen habe, das, was ich aufgeschnappt habe, ist eben, dass China über die Jahrtausende hinweg, natürlich auch über diese großen Räume, ein sehr wichtiges politisches Ziel immer verfolgen musste, nämlich die Stabilität herzustellen, die Verhinderung des Bürgerkriegs. Und es gab und immer wieder fürchterliche Perioden in der chinesischen Geschichte, und eine der größten Geisterbahnfahrten, eine der größten Horrortrips liegt noch nicht so lange zurück, wenn wir an die Kulturrevolution von Mao denken, 1966. Unvorstellbar, wie da die Kommunisten gewütet haben, wie sie das Volk, wie sie die Jugend aufgehetzt haben, gegen sich selber, gegen Exponenten der kommunistischen Partei, eine ganz große Säuberung, die eben beschönigend bis heute als Kulturrevolution bezeichnet wird. In China noch immer ein sehr heikles Kapitel, über das man nicht sehr gerne offen spricht. Auch darüber äußert man sich ja sehr, sehr kritisch im Westen. Man kann auf der anderen Seite auch sagen, da sind gewiss noch sehr erhebliche und große Wunden vorhanden, die man eben nicht aufreißen möchte. Also auf der einen Seite haben Sie eine Regierung, die darauf achten muss, dass dieses Land nicht auseinanderfliegt, dass es nicht Bürgerkriege gibt, dass nicht jene Schwäche wieder erreicht wird, die in China vor allem im 19. und 20. Jahrhundert dazu geführt hat, dass eben eine Art Höllensturz stattfinden konnte, eine Einmischung auswärtiger Mächte, dann die Selbstzerfleischung im Bürgerkrieg und schließlich dieser mörderische Kommunismus. Das möchte man verhindern. Aber eben auf der anderen Seite auch das große Bedürfnis dieser tüchtigen Geschäftsleute, dieser Nation von Geschäftsleuten, der Chinesen, wirtschaftlich Fortschritte zu machen. Und die kapitalistische, anarchische Dynamik mit diesem Stabilitätsbewusstsein zu versöhnen, das ist die ganz große Herausforderung der chinesischen Regierung. Und da gibt's ja auch viele skeptische Kommentare jetzt aus dem Westen, die der Meinung sind, der heutige Staatschef Xi Jinping würde es übertreiben, würde die Schrauben zu stark anziehen. Ich kann mir da kein abschließendes Urteil erlauben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich großes Verständnis dafür habe und auch großen Respekt, sagen wir es mal so, vor allem großen Respekt vor der Aufgabe, in so einem Land eben diese beiden auseinanderstrebenden Tendenzen, den Wunsch nach Stabilität und die Notwendigkeit einer starken Wirtschaftsdynamik zu versöhnen. Und bevor wir uns da vor allem auch in der Schweiz, in der kleinen Schweiz, wir können uns sowieso keine Vorstellungen machen, Tatsachen, von den Dimensionen eines solchen Landes, bevor wir uns da mit allzu schnellen Urteilen und Vorurteilen nach vorne drängen, müssen wir vielleicht etwas demütig zuerst mal einen Schritt zurückgehen und versuchen herauszufinden, wie es in China eigentlich läuft. Ich lese eben das Buch jetzt von Michael Wood über die Geschichte von China, sehr interessant, da wird Ihnen vor Augen geführt, dass also schon vor 3.500 Jahren dieses Stabilitätsdenken, das Harmoniedenken, auch die Idee des Zusammenhalts ganz wichtig ist für die Legitimität sozusagen, die Beglaubigung chinesischer Staatsoberhäupter, früher der Kaiser. Heute sind das ja auch noch eine Art chinesische Kaiser, die wir da sehen in Peking. Mao war auch einer, der große Vorsitzende mit all den Abgründen, mit dem Wahnsinn, dem er am Schluss sicherlich auch zum Teil verfallen ist. Das Wichtigste nach der Darstellung dieses China-Kenners ist, dass eben ein chinesischer Herrscher dann anerkannt wird, wenn er die Einheit Chinas verkörpert, wenn er sicherstellen kann, dass China nicht auseinanderfliegt. Und China ist ja so gesehen ein hochinteressanter Sonderfall in der Geschichte, meine Damen und Herren, wenn Sie mir diese Bemerkung noch erlauben, diesen Einstieg hier zu diesem Land. In China haben wir ja Perioden in der Geschichte erlebt, wo dieses Reich auseinandergefallen ist, wo also nicht ein China bestand, sondern verschiedene Warlords oder verschiedene Herzog oder Königtümer sich bekämpft und bekriegt haben. Und das sind in der kollektiven Erinnerung der Chinesen die schlimmen Zeiten gewesen. Und immer dann, wenn es jemand geschafft hat, dieses China zusammenzubringen, gewissermaßen das Mandat des Himmels auf sich zu nehmen, übrigens hat auch Mao in diesen religiösen Kategorien durchaus noch gedacht, obwohl ja die Kommunisten alles andere als religiös waren. Sie haben ja selber geglaubt, eine Religion, eine Säkularreligion zu verkörpern. Also diese Notwendigkeit, den Zusammenhalt des Landes sicherzustellen, zu garantieren, das macht in den Augen der Chinesen nach der Darstellung Michael Woods sozusagen die Qualität eines Herrschers aus. Und daraus ist natürlich etwas anderes abzuleiten, nämlich dass eben anders als beispielsweise bei Ländern, die vielleicht ein stärkeres Sendungsbewusstsein punkto ihrer Werte haben, dass die Chinesen eben nicht primär ein expansives politisches, oder man könnte auch sagen kolonialistisches, imperialistisches politisches Verständnis haben. Das ist für die Rechtfertigung der Staatsführung nicht so relevant. Also der Chinese, jetzt mal platt ausgedrückt, misst seine Chefs in Peking nicht daran, wie viele Länder sie erobern können oder inwieweit sie den Planeten sinologisieren oder verchinesisieren können. Ganz anders hingegen sind da zum Teil Länder des Westens aufgestellt. Denken Sie an Europa, White Man's Burden, das Verständnis, dass man mit unseren Werten eben universalistisch die Welt zu beglücken hat. Oder heute eben die Amerikaner, bei denen dieser Idealismus, und ich will mich hier gar nicht darüber lustig machen, dieser Idealismus hat ja auch sein Gutes, aber dieses Sendungsbewusstsein, dieses expansive oder eben etwas kritisch ausgedrückt, dieses imperialistische Sendungsbewusstsein, das scheint eher von Staaten des Westens auszugehen. Und ich glaube, wir müssen aufpassen mit unseren Prägungen, dass wir nicht anfangen, in die Chinesen etwas hineinzuinterpretieren, was wir selber sind. Ich glaube, aber das ist jetzt wirklich eine sehr vorläufige Vorstellung, und ich lade Sie ein, mir auch zu widersprechen. Ich glaube, dass es den Chinesen in ihrer Geschichte bis heute nie darum gegangen ist, möglichst viele Länder oder möglichst viel Territorium unter ihre Kontrolle zu bringen, sondern diese uralte Zivilisation, diese uralte Kultur zusammenzuhalten. Und um diese Kultur zusammenzuhalten, brauchen sie eine starke Führung. Und diese starke Führung wird vor allem dann als stark angesehen, wenn sie den Zusammenhalt garantiert, den sie wiederum garantiert, wenn sie den Wohlstand erzeugen kann, wenn sie den Wohlstand schafft. Also die geschäftliche Notwendigkeit, geschäftlich zu expandieren, geschäftlich sozusagen in die Welt hinaus zu drängen. Das scheint mir der Antreiber zu sein. Und jetzt können wir uns natürlich im Westen die Frage stellen, wie gehen wir damit um und wie verhalten wir uns dazu? Und im Grunde gibt es da nur eine Antwort. Wir müssen uns diesem Wettbewerb stellen. Wir müssen den Chinesen natürlich auch sagen, dass sie sich an die gemeinsamen Regeln zu halten haben. Das müssen wir aber auch machen, wenn man den Chinesen immer vorwirft, ja, ihr unterlauft die Welthandelsregeln mit euren Subventionen. Ja, was macht die Europäische Union in der Landwirtschaft? Was macht die Europäische Union in der Industriepolitik? Was machen die Amerikaner mit ihrer Zollpolitik? Also wir sind doch genauso protektionistisch oder eben auch wirtschaftsnationalistisch angehaucht, um es mal vorsichtig auszudrücken, wie die Chinesen. Aber eben auf der anderen Seite können wir uns diesem Wettbewerb ja nur stellen mit Zuversicht und wir können die chinesische Herausforderung als auch eine Art Weckruf, als Mahnruf nehmen, dass wir uns da nicht verlieren in diesen sozialistischen Irrlehren, die Chinesen hinter sich gelassen haben. Diese Versuche da, den Menschen neu zu erfinden mit Gender-Theorien und all diesen Dingen, wir müssen doch uns wieder auf die elementaren Notwendigkeiten der Wertschöpfung zurückbesinnen und unserer Wirtschaft, unserer Tüchtigkeit, dem Fleiß, all diesen Tugenden, die ja die Chinesen auch interessant studiert haben. Deng Xiaoping, nach dem Tod von Mao, der neue Vorsitzende, ist ja in den Westen gereist, um sein am Boden liegendes China wieder nach vorne zu bringen. Das heißt, das, was die Chinesen machen, ist ja der Versuch, westliche Praktiken zu übernehmen, integriert in einem System, das uns in vielerlei Hinsicht fremdartig erscheint. Aber ist China nun diese absolute oder Diktatur, diese Autokratie, als dass es beschrieben wird? Ich bin nicht so sicher. Natürlich ist das eine Top-Down-Regierung. Natürlich ist das das Gegenteil der Schweiz. Aber ich glaube doch, aber da gibt es Leute, die sich besser auskennen als ich, dass es sehr viele Bestrebungen und auch ernst gemeinte und ernsthafte Bemühungen gibt, der Chinesen hier die Volksstimmungen, die Bevölkerung da mitzunehmen. Nun, ich möchte es angesichts der fortgeschrittenen Zeit hier schon etwas mal stehen lassen, mal bewenden lassen bei diesem ersten Befund, bei dieser ersten kurzen Einführung, um jetzt doch zu den Nachrichten des Tages zu kommen. Ja, meine Damen und Herren, China, Partner oder Gegner, Chance oder Risiko, das waren meine Einschätzungen von heute Morgen, mein spontaner, nicht ganz kurz Vortrag, der ursprünglich als Einstieg gedacht war, ins Weltwoche Daily Schweiz. Schreiben Sie mir, bringen Sie mir Ihre Einschätzungen. Ich bin vor allem gespannt auch auf die Beurteilungen von Zuschauern, die selber über eine viel größere China-Erfahrung verfügen als ich. Welche Aspekte müsste man noch herausarbeiten? Was würde Sie interessieren? Was wäre zu vertiefen? Haben Sie Anregungen? Welcher Art auch immer. Ich kann schließen mit zwei Hinweisen, zwei Buchhinweisen, zwei Lektüre-Erlebnisse, die mich jetzt auch sehr nachhaltig beeindruckt und begeistert haben. Erstens Chung Chang, die berühmte chinesische, mittlerweile Weltbestseller-Autorin. Da ist ihr Standardbuch sozusagen, ihr Sensationserfolg von damals, Wilde Schwäne, unbedingt zu empfehlen. Die Geschichte Chinas im 20. Jahrhundert aus der Perspektive von drei Frauen. Frau Chang schreibt über ihre Großmutter, über ihre Mutter und über sich selber und wie eben diese drei Frauen den Zusammenbruch des Kaiserreichs erlebt haben, dann die Bürgerkriege zwischen Chiang Kai-shek, Mao Zedong, den Aufstieg des Kommunismus. Die Mutter von Frau Chang hat einen sehr prominenten kommunistischen Funktionär geheiratet, der dann in der Kulturrevolution, in der großen Säuberung von Mao aufs fürchterlichste gefoltert und diskriminiert worden, auch gebrochen worden ist, muss man leider sagen. Eine sehr beeindruckende Persönlichkeit muss das gewesen sein. Auch die Mutter, eine zunächst überzeugte Kommunistin, ist da in diese Wirren hineingezogen worden. Und ich finde sehr interessant an diesem Buch auch die Innenperspektive, wie eben diese intelligenten Chinesinnen des 20. Jahrhunderts, wie sie den Kommunismus beurteilt haben, mit was für Vorstellungen sie sich dieser Bewegung von Mao angeschlossen haben, auch die Enttäuschungen und die Diskussionen. Also ein wirklich ganz, ganz fantastisches Buch, das zu Recht ja auch ein Millionenpublikum gefunden hat. Dann das zweite ist Michael Wood, China, eine Geschichte aus dem Jahr 2020, also noch unter dem Eindruck der Covid-Pandemie geschrieben. Da ist ja China ganz stark an den Pranger gesetzt worden. Man hat sich ja auch und stellt sich immer dringender die Frage, ist dieses Virus in einem Militärlabor ausgetüftelt worden und so weiter? Hat China die Weltöffentlichkeit richtig informiert? Das war ja ein ganz massiver Rückschlag jetzt auch für China in den Bestrebungen, ja, weltwirtschaftlich sozusagen als Partner aufzutreten. Das Buch ist allerdings jetzt von einer wirklich großen Verstehensbereitschaft geprägt. Und es ist hochinteressant und ich finde es brillant geschrieben und trotzdem relativ großen Umfang liest es sich sehr schnell und flüssig. Und der Michael Wood ist ein Historiker und Fernsehjournalist, sehr erfolgreicher Fernsehjournalist, der über das Thema China auch mal eine Dokumentation gemacht hat. Ihm gelingt es also, einem so die Urfragen der chinesischen Geschichte der chinesischen Politik näher zu bringen. Und da geht es immer um die gleiche Dialektik. Auf der einen Seite, wie kann man auf diesem riesigen Gelände, diesen unterschiedlichen Völkerschaften, die sich aber doch kulturell irgendwo als eine Nation definieren, wie kann man da den Zusammenhalt sicherstellen, die Ordnung von oben nach unten, nicht von unten nach oben, und gleichzeitig aber einen Wohlstand generieren, also die Dialektik gewissermaßen zwischen staatlichem Zwang und wirtschaftlicher Freiheit, das ist da das ganz große Thema, das er erkundet. Und was mich beeindruckt, ich bin noch nicht fertig, sind die gewaltigen Kontinuitäten der chinesischen Geschichte. Ich meine, die Zivilisation geht tausende von Jahren zurück und schon vor tausenden von Jahren haben sich die Chinesen als Chinesen definiert, sind die Schriftzeichen erfunden worden, gewissermaßen die Vorstufe zu dem, was wir heute haben. Und zur gleichen Zeit, als in Europa die Philosophen in Griechenland, die Heraklits und die Pythagoras und Sokrates und später, wie sie alle hießen, in Erscheinung getreten sind, das war die Zeit, als in China ein gewisser Konfuzius als Philosoph des Gleichgewichts, der Harmonie in Erscheinung getreten ist. Und auch diesem Philosophen ist ein ganz interessantes Kapitel gewidmet. Konfuzius, vielleicht der einflussreichste Philosoph der Weltgeschichte, nicht nur in China, hat auch andere Länder sehr stark geprägt. Und da sieht man auch das unterschiedliche Verständnis, während sich im Westen sehr früh ein Denken entwickelt hat in Gesetzmäßigkeiten, dass man sozusagen die staatliche Ordnung nicht nur von einer Person oder einer Dynastie abhängig machen wollte, sondern eben auch von rational begründbaren Gesetzen. Also diese Spannung dann auch zwischen Herrschaft und Gesetz, zwischen Monarchie und Gesetz, das wir ja in vielen Ländern in der europäischen Geschichte über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende hinweg hatten. In China mit Konfuzius eine andere Tradition. Für ihn war die moralische Erziehung, die Wertebildung, sozusagen auch die Philosophie, fast etwas in die Richtung von Platon, der Philosophenkönig. Das war für ihn wichtig. Den Gesetzen hat er nicht so sehr vertraut, vermutlich deshalb, weil er den Juristen nicht so sehr traute. Wobei man kann ja die Gesetze, die Qualität der Gesetze nicht immer von der Art ihrer Interpretation abhängig machen. Da sind ja die Gesetze selber daran nicht schuld. Aber eben ein anderes Verständnis jetzt in der chinesischen Tradition. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, wenn wir uns eben mit China beschäftigen, wir lesen ja täglich über China, dass man sich tatsächlich auch versucht, hier etwas ein umfassenderes Bild zu machen. Nun also, das meine Sendung. Ich will es nicht noch weiter verlängern. Chung Cheng, Wilde Schwäne, Michael Wood, China, eine große Geschichte. Finden Sie sicher in den Buchhandlungen. Wenn nein, fragen Sie mich, schicken Sie mir eine Mail, da können wir Ihnen die entsprechenden Angaben liefern. Vielen Dank, bis bald, einen schönen Tag.